Auf einmal haben wir eine transzendentale Gewissheit. Wenn Sie heute, ich sage das Wort deshalb, weil ich vor zwei Wochen habe ich einen Vortrag halten müssen bei einer Tagung von Bildungspolitikern. Also Leute aus Kultusministerien und Schulverwaltungen und Schulaufsichtsbehörden und so weiter. Die haben diskutiert über das Problem, wie sie jetzt reagieren sollen als Kultusbehörden auf die heutige kulturelle Entwicklung mit den neuen Medien, die immer größere Beschleunigung. Und die haben also da Vorträge sich halten lassen, in denen ihnen erklärt wurde, wie wichtig das ist, dass nun endlich die neuen Medien in die Curricula kommen. Frau Hohlmeier war auch dabei übrigens, die ist ja im Bayerischen Kultusministerium, nicht wahr? Und auch sie also war dieser Meinung. Und da ist nichts Böses dabei. Sie schauen halt die Welt an und sehen, es wird alles immer schneller, immer anders. Also wir müssen ganz dringend dafür sorgen, dass die Jugend das also auch ganz möglichst früh lernt und sich da anpassen kann. Und dann kam am nächsten Tag ein Vortrag von einem etwas älteren Herrn, vielleicht so alt wie ich, der einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, der damit gar nicht glücklich war. Der aber nichts dagegen setzen konnte, der dann sagte, ja, aber wir leben halt nun mal in dieser Zeit immer schnelleren Wandels und immer schnellerer globaler Vereinheitlichung. Und wir haben keine transzendentalen Gewissheiten, die uns sagen würden, wie wir richtig handeln müssen. Und deshalb muss es halt so weitergehen. Und ich habe deutlich gespürt, und auch das Publikum hat es gespürt, und das fiel auch im Publikum auf ganz fruchtbaren Boden. Alle haben gespürt, da stimmt doch irgendwas nicht. Wir können uns doch nicht als die für die Bildung und Erziehung verantwortlich sind, uns einfach herausziehen und sagen, ja, es gibt keine transzendentalen Gewissheiten mehr, also ist dieser Prozess sich selbst überlassen und wir stehen da und schauen zu und beeilen uns, uns anzupassen. Da ist doch irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, was stimmt nicht? Die Aussage, dass wir keine transzendentalen Gewissheiten hätten, die stimmt nicht. Wir haben sie nämlich. Die Logik ist nämlich in dem Sinne eine transzendentale Gewissheit. Ja? Das ist nämlich etwas, was eben nicht beliebig ist. Unsere Zeit ist beherrscht von dieser Vorstellung, dass alles geht. Man muss halt alles ausprobieren. Und weil wir eben das Schöpfungsprinzip verstanden haben, das darwinistische Prinzip verstanden haben, daher kommt dieser Irrtum, dass man glaubt, naja, wenn man alles ausprobiert, diese so und so viele Optionen pro Sekunde, dann funktioniert das doch, dann wird das Bessere ausgewählt. Weil wir nicht verstehen, dass wir die Bedingungen erst selber organisieren müssen, unter denen das Auswählen wahrscheinlich zu was Besserem führt. Die ganze Entwicklung der Welt ist ein Selbstorganisationsprozess, wie man das heute mit modernen Worten ausdrückt. Da ist kein Plan dahinter. Das ist wirklich Selbstorganisation in dem Sinne, dass Gestalten ausprobiert werden und sich bewähren. Aber der Witz liegt genau darin, dass die bewährten Gestalten eine so gute innere Organisation haben, dass der Zufall wahrscheinlich nicht herausführt. Und jetzt sehen wir auch, was bei Menschen eben anders ist, wie wir das systemtheoretisch sozusagen ausdrücken können. Die Bewährung einer Gestalt. Naja, gut, darf ich noch ein paar Sätze? Wie spät haben wir es denn? Ich höre bald auf. Ja? Ich will bloß noch ein paar erweiternde Sätze sagen zur Wiedervereinigung von Geist und Materie. Das, was ich jetzt hier gesagt habe, hört sich doch, obwohl ich von Gott und Teufel geredet habe, hört sich doch irgendwie so an, als wäre ich ein furchtbarer Materialist und Atheist und Reduktionist und was man da so alles als Schimpfwörter hat. Nicht wahr? Weil alle wirklich geistigen Menschen, die irgendwie die Menschheit bewegt haben, hatten immer die Vorstellung, dass die Welt in zwei geteilt ist irgendwie. Also in unserer Kulturgeschichte jedenfalls. In anderen Kulturen war das nicht unbedingt so. Aber in unserer Kulturgeschichte, vor allem in den letzten paar hundert Jahren, da hat man es nicht geschafft, die Entwicklung der Wissenschaft mit den anderen geistigen Bildern irgendwie in Einklang zu bringen. Und deshalb hat man die Welt in zwei geteilt und hat gesagt, na, hier ist halt die Materie und da ist die andere Welt, die geistige Welt oder die Ewigkeit oder das Jenseits oder die Welt der Ideen, das Reich der Ideen, wie bei Platon oder so. Ja? Und das ist ein Unsinn. Genau in dieser Aufspaltung der Welt liegt im Grunde einer der Gründe für diese dummen Missverständnisse. Wenn wir die Welt auf diese ganz einfache materialistische Weise anschauen, dann ist sie viel reicher, als wir uns das irgendwie vorstellen können. Was heißt nämlich, ich rede doch von Wirklichkeit und von Möglichkeiten. Und was möglich ist, wissen wir nicht anders als dadurch, dass wir es ausprobiert haben. Aber es ist doch klar, dass die Menge der Möglichkeiten unermesslich groß ist. Das haben wir ja an den 24 Punkten schon gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt fragen, was gibt es denn eigentlich? Gibt es die Wirklichkeit oder gibt es die Möglichkeiten? In der Umgangssprache benutzen wir beide Wörter. Wir sagen, es gibt die Möglichkeit. Wir sagen, es gibt dieses Ding hier, was ich anfassen kann. Das heißt, wir haben nicht verstanden, was heißt es gibt. Wir benutzen das Wort es gibt für Dinge, die völlig verschiedener Art zu sein scheinen. Nun, das heißt, wenn wir über die Welt reden wollen, sozusagen mit auf dem heutigen wissenschaftlichen und Bewusstseinsstand reden wollen, so wie das zu seiner Zeit Platon versucht hat, indem er vom Reich der Ideen gesprochen hat, dann müssen wir eben auch wirklich versuchen, ein bisschen zu den wirklichen Fragen vorzustoßen, nämlich zu fragen, was heißt es denn, was meinen wir denn, wenn wir sagen, es gibt? Und wir können, also ich habe, das darum dreht sich also der Anfang in meinem Buch, dass ich eben versuche, das nochmal ein bisschen klar zu machen, dass die Welt überhaupt nicht ärmer wird, wenn wir sie so anschauen, dass wir sagen, da ist der Raum der Möglichkeiten und in dem wächst eine Wirklichkeit heran. Dieser Raum ist unermesslich reich, also wenn wir in Dimensionen sozusagen als Raum irgendwie beschreiben wollten, dann hätte er unendlich viele Dimensionen. Am Anfang aber ist die Wirklichkeit ganz, ganz arm. Nämlich, wie gesagt, da gibt es überhaupt noch keine Gestalt. Und dann wächst diese Wirklichkeit in den Raum der Möglichkeiten hinein und in jedem Moment sucht sie, ob nicht noch raffiniertere Gestalten dabei gefunden werden können. Und das, was ich hier diesen Raum der Möglichkeiten nenne, ist nichts anderes als das, was Platon das Reich der Ideen genannt hat. Oder was die Theologen vielleicht eine geistige Welt oder das Jenseits oder die Ewigkeit nennen würden. Das ist nichts anderes. Und das, was der Mensch ist, ist eben das heutige, das jetzige Ende dieser Entwicklung der Wirklichkeit und die Möglichkeiten, um die die Wirklichkeit heute ringt, nach denen sie tastet und zappelt, das sind genau die Dinge, mit denen sich die Menschheit beschäftigt, seit sie geistig erwacht ist. Das sind genau die Fragen, die die Philosophen und die Theologen stellen. Ja? Also insofern, ich kann darüber jetzt hier nicht mehr sagen, ich will nur sagen, dass wenn wir die Welt so anschauen, wie ich das versuche, dann wird der Widerspruch zwischen Geist und Materie aufgehoben. Und die Welt ist wirklich wieder eins, nur eben, dass wir den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit, den müssen wir natürlich beibehalten. Und wir sind ja die Stelle, an der jetzt der Schöpfungsprozess stattfindet, wo nämlich in dem Reich des Geistes herumgetastet wird nach besseren Möglichkeiten zur Verwirklichung. Also, und der jetzige Prozess, der also heute stattfindet, in uns und in der ganzen Menschheit, das ist die Selbstorganisation der menschlichen Freiheit. Durch das Herumtasten in der Menge der Möglichkeiten. Und die Aufgabe, die gestellt ist, Aufgabe in dem Sinne, dass es weitergehen kann, die Aufgabe ist natürlich, dass bei diesem Organisationsprozess die Bedingungen wiederhergestellt werden, unter denen es aufwärts gehen kann. Also die logischen Bedingungen von Wertschöpfung wiederhergestellt werden. Und was heißt das? Nun, wenn wir verstanden haben, dass das Große und das Schnelle den Antrieb darstellen, der in diese Beschleunigungskrise immer weiter reintreibt. Wir stehen auf dem Höhepunkt. Dann sehen wir, was folgt. Aha, die Aufgabe des Menschen ist, seine Freiheit so zu organisieren, dass das Große und das Schnelle behindert werden. Und jetzt sind wir bei der Politik und bei der Wirtschaft, nicht wahr? Und jetzt sehen wir auf einmal, das ist was ganz Konkretes, wovon wir sprechen. Nämlich, und zwar etwas, was all dem widerspricht, was unsere wohlmeinendsten Politiker und Wirtschaftler und auch Philosophen uns dauernd erzählen. Dass wir nämlich, ja, was brauchen wir? Schnellere Innovation und mehr Vereinheitlichung. Ne? Ich habe das sogar schon buchstäblich erlebt, dass ich nach einem Vortrag vor Wissenschaftlern, welche dann ganz nachdenklich hinterher zu mir kamen und sagten, ja, ja, da haben Sie irgendeinen wichtigen Punkt. Da ist halt, da stimmt irgendwas. Aber das kriegen wir ja Gott sei Dank alles wieder in den Griff. Wir brauchen ja bloß schnellere Innovation und mehr Vereinheitlichung. Ne? Und da sehen wir, hier ist ein Problem. Denn das ist ja die Krankheit, das kann nicht die Heilmethode sein. Ne? Ist ja nicht wie in der Homöopathie. Also das sind ja die entscheidenden Antriebe, die in die Krise hineintreiben. Und warum sage ich, dass wir auf dem Höhepunkt der Krise sind oder unmittelbar davor? Das klingt nun so, als ob ich gerade uns irgendwie auszeichnen möchte vor den anderen Menschen. Nun, diese Auszeichnung ist tatsächlich gegeben. Und jeder von Ihnen erfährt sie ja im Grunde dadurch, dass er in der Mitte seines eigenen Lebens die Welt seiner Kindheit nicht mehr wiedererkennt. Und genau daher rührt ja das Krisenbewusstsein bei sensiblen Menschen, dass sie nämlich spüren, dass das, was sie als wertvoll erfahren haben, auf einmal nichts mehr gilt. Alles weggeschmissen wird. Das ist etwas, das ist nicht ein, da treffe ich jetzt nicht irgendeine Auswahl, eine beliebige Auswahl, dass ich sage, wir sind das gerade, sondern diese Auswahl ist wirklich, die ist durch die Wirklichkeit getroffen. Das war früher nicht so. Das gab es zwar früher, Menschen haben natürlich immer gejammert, wenn zu schnelle Veränderungen in ihrer Gesellschaft waren. Es gab ja auch früher viele gesellschaftliche Revolutionen, es sind ja auch alle Kulturen untergegangen. Das heißt, dieser Prozess war immer schon im Gange, aber er war ja nicht global im Gange. Und wenn eine Kultur untergegangen war, dann war halt eine andere da, die noch weiter lebensfähig war. Erst heute ist es so, dass dieser Prozess global stattfindet und so schnell, dass wirklich wesentliche Änderungen innerhalb der menschlichen Lebensdauer passieren. Und warum ist die menschliche Lebensdauer irgendeine ausgezeichnete Stelle in diesem Evolutionsprozess? Ja, genau, wenn Sie sich vorstellen, diesen Raum der Möglichkeiten. Jetzt jemand, der mal so Bücher über Chaostheorie und sowas gelesen hat und Systemtheorie, der stellt sich Gestalten in der Menge der Möglichkeiten vor als sogenannte Attraktoren. Das sind also Gestalten, die irgendwie diese Eigenschaft beschreiben, dass immer wieder was Ähnliches passiert. Nämlich, dass immer wieder ähnliche Schleifen durchlaufen werden. Naja, so wie ein Atom immer wieder das Gleiche tut und wie eine Zelle immer wieder das Gleiche tut und wie jede Generation immer wieder ungefähr das Gleiche tut und dadurch die Lebensfähigkeit der Gesellschaft erhalten wird. Nun, was ist denn das Wesen einer solchen Gestalt, die da immer wieder durchlaufen wird? Das ist genau diese Lebensfähigkeit, und zwar die komplexeste lebensfähige Gestalt, eben der Mensch. Nun, wenn eine solche Gestalt also dadurch ihre Lebensfähigkeit immer wieder beweist, dass sie immer wieder durchlaufen wird, wie kann das dann gehen, dass innerhalb dieser Zeit, also bevor die Bewährung sich sozusagen zeigen kann an dieser Gestalt, wenn innerhalb dieser Zeit versucht wird, ganz andere Gestalten zu finden? Das ist das, was wir machen. Das heißt, wir sind auf einem solchen Attraktor im Raum der Möglichkeiten und wir geraten, während wir noch probieren, ob sich's bewährt, sogar in uns bewährt, ganz zu schweigen von der Atmosphäre, sind wir schon wieder auf ganz anderen Attraktoren. Und da ist ein logischer Widerspruch in sich. Das will ich jetzt hier nicht ausbreiten, aber das ist sozusagen, das, was ich Ihnen da jetzt sage, das ist Logik, Systemtheorie. Man kann sehen, dass tatsächlich der Höhepunkt dieser Krise ist erreicht, wenn innerhalb der Zykluszeit der führenden Gestalten zu große Veränderungen stattfinden. Wenn also der Attraktor schon verlassen wird, bevor er überhaupt seine Attraktivität wirklich hat beweisen können. Das ist genau das Wesen der globalen Beschleunigungskrise, dass also global der Mensch innerhalb einer menschlichen Lebensdauer versucht, die Welt wesentlich zu verbessern. Das ist logisch unmöglich und führt in die Instabilität, in der wir drin sind. Und der Ausweg kann nur darin bestehen, dass wir das verstehen. Und deshalb bin ich Wanderprediger geworden, ne? Um ein paar Leuten das zu erzählen. Und dann müssen diese paar Leute natürlich drüber reden und versuchen, das von ihrem Wissen und ihrem Können und ihren Ideen her weiter zu diskutieren. Und wenn was Wahres dran ist, dann wird sich das herauskristallisieren und wird sich in der Gesellschaft ausbreiten. Und die Einsicht ist meiner Meinung nach so einfach, dass es jeder verstehen kann. Und dann sehen auf einmal alle Menschen ein, aha, nun, wenn die Krisensymptome noch deutlicher werden, wenn einem sozusagen dann schon die Haare ausfallen oder den eigenen Kindern die Haare ausfallen und wenn halt noch mehr Leben verschwunden ist und wenn die Luft immer mehr vergiftet wird und wenn man dann nicht mehr ohne Hut rumlaufen kann und wenn das Plankton im Meer durch das ultraviolette Licht ausgerottet wird und so weiter, also wenn halt noch mehr Katastrophensymptome sichtbar werden, dann fragen Leute, woran kann das denn liegen? Wenn wir alle immer schlauer werden, woran kann es dann liegen, dass immer mehr Katastrophen hereinbrechen über die ganze Erde, die ganze Schöpfung, dass wir die Biosphäre vernichten? Woran kann das denn liegen? Und dann, wenn ein paar von uns nachgedacht haben, dann können wir es ihnen sagen. Ja, daran liegt es. Es ist ganz einfach, es kann jeder verstehen. Und dann folgt was draus, nämlich, dann sagen wir, ach so, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Tja, ganz einfach, nicht wahr? Wir müssen das, was wir als falsch erkannt haben, so schnell wie möglich bleiben lassen. Und jetzt sehen wir, was auf den ersten Blick ein innerer Widerspruch zu sein scheint. Was? Ich soll so schnell wie möglich zur Gemächlichkeit? Und wir sollen so schnell wie möglich global zur Vielfalt? Scheint ein innerer Widerspruch zu sein, ne? Aber dieser Widerspruch ist ja nur ein Zeichen dafür, dass wir in einer Instabilität sind. Wenn Sie auf einem Fluss sind, in einem Boot, und Sie hören da vorne den Wasserfall, dann ist die Zeit, die noch gegeben ist, bis zum Wasserfall, die wird nicht von Ihnen bestimmt. Die bestimmt das System, diese Instabilität, dieser Wasserfall, nicht wahr? Und die bestimmt eben auch, wie schnell Sie versuchen müssen, ans Ufer zu kommen. Oder gegenzurudern, falls das noch möglich ist, ne? Also die Instabilität bestimmt durch ihre innere Zeitskala, wie schnell man rauskommen muss, wenn man überhaupt noch rauskommen kann. Deshalb ist das kein innerer Widerspruch, sondern es ist nur ein Symptom dafür, dass wir in einer Instabilität sind. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, so schnell wie möglich das Schnelle zu behindern und das Große zu verkleinern. Und wie macht man das? Nun, Tendenzen dafür sind in vielen Köpfen schon drin. Ja? Das können Sie auch in unseren großen Parteien und in führenden Wirtschaftsköpfen können Sie das finden, weil diese Ideen sind ja ganz trivial. Es merkt ja jeder, dass es so nicht weitergehen kann, weil man spürt ja richtig, wie dieser Sog des Wasserfalls immer stärker wird. Und deshalb fängt das Denken ja schon überall an. Aber es ist noch nicht so weit, dass man nun schon sagen würde, wir müssen das Große behindern. Nö, also wenn da ein paar große Firmen zum Kartellamt kommen und sagen, wir wollen uns vereinigen, dann sagt das Kartellamt zwar erstmal, nein, das wollen wir nicht, aber wenn die dann vorrechnen, dass dadurch das Bruttosozialprodukt noch ein bisschen mehr wächst, wenn sie das tun, dann sagen sie schließlich, ja, es ist ein Vorteil. Ne? Weil wir halt falsche Wertmaßstäbe haben, deshalb, obwohl wir schon irgendwie ahnen, dass es nicht richtig ist, machen wir es trotzdem immer noch weiter. Und also die Behinderung des Großen und Schnellen ist noch nicht politische Mode geworden, muss es aber im Laufe der nächsten Generation werden. Und Vorschläge dazu will ich jetzt nicht weiter machen. Wenn sich jemand dafür interessiert, der kann ja in meinen Büchern drüber nachlesen. Beispiel ist vielleicht ganz, ganz grob. Ich meine, das meiste lässt sich mit Steuern machen. Nehmen wir ein ganz einfaches, anschauliches Beispiel, was ich mal benutzt habe in meinem Buch vor 5 Jahren. Wie ich mal in Bozen war und habe mich furchtbar geärgert. Also erstmal habe ich mich gefreut, weil ich in einem kleinen Hotel war, in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, wunderbar, ganz gemütlich und altmodisch. Aber als ich dann abreiste, und fragte und sagte der Frau, die das leitete, wie ich sie bewundere, dass sie noch dieses wunderschöne Haus hier führt in Wurzen. Da sagte sie, ja, nächste Woche machen wir zu. Denn schauen Sie doch da draußen um die Stadt rum, da war also Holiday Inn und Sheraton und Hilton und so weiter. Gibt's da. Und diese kleinen Hotels, die lohnen sich nicht mehr. Dann sagte sie, also sie muss jetzt zumachen. Und da fiel mir eben ein, ja, warum denn eigentlich? Also sehr, sehr viele Gäste würden, glaube ich, also dieses kleine Hotel vorziehen. Aber aus irgendeinem Grunde lohnt sich's nicht. Das Große hat einen Vorteil. Ja, dann nehmen wir ihm doch diesen Vorteil weg. Wenn wir wissen, dass das Große insgesamt schädlich ist, dann nehmen wir ihm doch den Vorteil weg. Was hindert uns denn dran? Also, naja, wenn die Stadt Bozen zum Beispiel sagen würde, wir legen eine Steuer auf Hotelbetten, die mit dem Quadrat der Bettenzahl wächst. Oder exponentiell mit der Bettenzahl wächst. Auf einmal werden die Großen da draußen sich nicht lohnen und die Kleinen werden sich lohnen. Wir haben lauter so kleine Hotels. Tja, was hindert uns daran, das zu tun? Naja, fragen Sie mal den Bozener Stadtrat. Angenommen, der hätte das verstanden und würde versuchen, sowas zu machen. Sie wissen schon, was ihn hindern würde. Das wäre die Provinzregierung. Und wenn die etwa auch so eine Einsicht hätte, ja, dann würde sie halt in Rom daran gehindert. Naja, und heutzutage sind wir so weit, dass wenn etwa Rom es einsehen würde, dann würde Brüssel sagen, das geht nicht, nicht wahr? Und demnächst sind wir auch irgendwann so weit, dass wenn Brüssel etwa einsehen hätte, dann wird es vielleicht in New York oder wo das dann jeweils ist, gesagt, dass das nicht geht. Ne? Und da sehen wir haben offenbar die Gesellschaft falsch organisiert, im Großen. Es ist hier genau dasselbe, nicht mal wie in meiner Gemeinde, ich wohne in Unterföhring, als ich dort hingezogen bin vor, mein Gott, über 20 Jahren, wurden ein paar Kinder totgefahren, in den Straßen, wo sie gewohnt haben, von den Eltern und den Nachbarn. Und dann bin ich zum Bürgermeister gegangen und zum Gemeinderat und habe gefragt, warum baut ihr denn nicht solche Schwellen ein? Die gab es damals schon in vielen Ländern, in Amerika und in Polen und sonst wo hatte ich die gesehen. Und sagte, warum baut ihr denn nicht so Schwellen ein? Und ich sagte, das geht nicht, aus versicherungsrechtlichen Gründen, dann kommt die Feuerwehr nicht mehr schnell genug durch. Also man lässt die Kinder totfahren. Dann habe ich gesagt, ja, aber versteht ihr das denn nicht? Dann haben sie gesagt, ja, wir würden es ja machen, aber wenn wir es machen, dann wird das vom Landratsamt verboten. Und wenn es das Landratsamt erlauben würde, dann würde es die Regierung von Oberbayern verbieten. Und wenn es die Regierung von Oberbayern erlauben würde, dann würde es die Regierung in München verbieten. Und wenn die es erlauben würden, dann würde es Bonn verbieten. Also es geht nicht. Ja? Naja, wir haben inzwischen diese Schwellen. Schon seit einigen Jahren und wir haben sie jetzt an vielen Stellen. Aber die Art des Denkens ist immer irgendwie, dass die bessere Organisation passiert, wenn es von oben kommt. Und das stimmt halt nicht. Sondern natürlich gibt es Fälle, wo eine Organisation im Großen geschehen muss. Es gibt ein paar solche Stellen. Jeder weiß, wo die sind. Das ist die Bewahrung des Friedens. Nicht wahr? Und es ist ein Abkommen darüber, dass man nicht, dass nicht ein Land seinen Abfall ins Meer vom Nachbarn schütten darf oder in den Fluss oder in die Luft. Also natürlich, es gibt globale Aufgaben. Das sind aber ganz, ganz wenige. Dafür muss man global zusammenarbeiten. Und alles andere muss man versuchen, auf tieferen Stufen zu machen. Und das ist das, was als Schlagwort im Umlauf ist mit dem, wie nennen die Europäer dieses schöne Prinzip? Subsidiaritätsprinzip, nicht wahr? Es fällt keinem ein, das Wort. Ne? Das ist die Idee, dass man sagt, ja, die Organisation ist am besten, wenn jedes Problem auf der Ebene behandelt wird, wo die Leute wirklich zuständig sind dafür, wo sie am meisten betroffen sind. Aber das ist ein reines Lippenbekenntnis. In Wirklichkeit läuft die Entwicklung noch in die entgegengesetzte Richtung. Und wir müssen es halt erreichen, dass eben viele Menschen wieder die Freiheit haben, im Kleinen mitzubestimmen, was sie wirklich für gut und lebenswert halten. Und das sehen wir, das geht heute nicht, weil die Entwicklung letzten Endes von einer einzigen Idee bestimmt wird, die nichts mit den einzelnen Menschen zu tun hat, nämlich mit der Idee, dass das Geld insgesamt mehr werden muss. Also das Bruttosozialprodukt wachsen muss. Und im Bruttosozialprodukt wird einfach alles zusammengezählt, was bezahlt worden ist. Das heißt, auch Alles, was an Zerstörungsprozessen abläuft, wird ja bezahlt und wird folglich positiv gerechnet. Geld ist immer positiv. Und wenn das Bruttosozialprodukt wächst, dann schreit man Hurra. Und man setzt sich das als politisches, globales Ziel fürs Land und für die ganze Welt. Und das ist halt einfach Schwachsinn. Das ist echter Schwachsinn. Das ist wirklich so, als hätten diese Leute, die sogenannten fünf Weisen und all die anderen, noch nicht mal kapiert, dass es einen Unterschied zwischen Plus und Minus gibt. Ich meine, das hört sich unglaublich arrogant an, wenn man das sowas sagt. Aber es ist wirklich so. Und es ist nicht Bosheit, sondern es ist wirklich einfach eine falsche Idee. Es ist eine falsche Idee, die alle so besessen hat, dass keiner sich traut, auch nur mal einen Moment innezuhalten und drüber nachzudenken. Die Idee des Bruttosozialprodukts, des sogenannten Wachstums, so und so viele Prozent pro Jahr, ist einfach eine falsche, nicht lebensfähige Idee. Und sie hängt ganz eng zusammen mit einer noch tieferen falschen Idee, nämlich der Idee, dass wenn jemand was hat, sogenanntes Eigentum, dann hat er nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Das ist das Einkommen aus Eigentum, nicht wahr? Und die wesentliche Aufgabe aller Menschen, die wesentliche Tätigkeit aller Menschen besteht darin, dass sie konkurrieren um das Eigentum an Lebensgrundlagen. Das ist die Grundidee des Kapitalismus. Diese Idee hat viele Jahrhunderte lang aufwärts geführt zu genau dem, was wir jetzt haben. Zu diesem sogenannten hohen Lebensstandard und all dem, was wir also als positiv bewerten. Zu Recht an vielen Stellen. Ja? Aber daraus folgt doch nicht, dass diese Idee weiter lebensfähig ist. Wir sehen eben jetzt, sie ist an ihre Grenze gekommen. Nämlich jetzt stößt sie an der Stelle an, wo in diesem Prozess sogar die Ozonschicht der Erde abgebaut wird, die in Jahrhunderten von Millionen aufgebaut worden ist vom Lebendigen. Und der Mensch schafft es, sie in einer Menschengeneration abzubauen und damit die ganze Biosphäre in Gefahr zu bringen. Und der Mensch schafft es, das Klima der Erde innerhalb einer Generation womöglich umkippen zu lassen, innerhalb einer menschlichen Lebenszeit. Und er rottet die Arten der Biosphäre aus, innerhalb einer menschlichen Lebenszeit, wenn er so weitermacht wie jetzt. Ja? Das heißt, hier ist dieses Prinzip, dieses ungeheuer erfolgreiche Prinzip, das kapitalistische Prinzip, was die Welt übernommen hat, hat sich als nicht lebensfähig erwiesen. Und der Grund liegt letzten Endes in dieser falschen, in dieser Idee. Ja, Ideen sind halt nicht ein für alle Mal richtig oder falsch, sondern Ideen, das heißt jetzt Attraktoren im Raum der Möglichkeiten, die also die Wirklichkeit anziehen und wo die Wirklichkeit dann also drauf entlang läuft und das immer wieder dasselbe tut und noch ein bisschen mehr davon. Ja, solche Attraktoren können eben auch instabil werden und ins Nichts führen, wenn sie nicht wieder verlassen werden und ein besserer Attraktor gefunden wird. Das heißt, wir müssen eben bessere Ideen für die Organisation der Gesellschaft suchen. Und das gilt immer noch als, da heißt es, sowas darf man nicht machen, das ist ja ein Systemveränderer. Ja, aber natürlich muss man das System verändern, wenn das System nicht lebensfähig ist. Und das System ist nicht lebensfähig. Und die Nicht-Lebensfähigkeit liegt nicht etwa darin, dass die Menschheit so stark anwächst. Ja, jeder, vor allem gerade die Konservativen, haben als erste Reaktion, wenn man sie mit den Symptomen des Untergangs konfrontiert, dann ist das Erste, was ihnen einfällt, immer ja, und das Wachstum der Menschheit, die Bevölkerungsexplosion ist die große Katastrophe. Stimmt nicht. Das ist zwar ein furchtbares Symptom, aber das ist nicht das Leitsymptom. Das eigentliche Schlimmste geschieht bei uns. Ja? Wir tragen zum Weltuntergang als jeder Einzelne von uns ein Mehrfaches bei als jeder von diesen vielen Indern und Afrikanern. Also jeder Deutsche zum Beispiel setzt jeden Tag sein eigenes Körpergewicht an Kohlendioxid in die Atmosphäre frei, durch die Teilnahme an der Zivilisation. Das ist das sogenannte Energieproblem. Ja? Der Amerikaner setzt sogar sein ganzes Körpergewicht jeden Tag frei. Und das ist etwas, was nicht geht. Diese ganzen ungeheuer vielen 4/5 der Menschheit, die jetzt mit der Bevölkerungsexplosion angeblich die Erde vernichten, die tragen dazu fast nichts bei. Unser Beitrag zu der Klimaproblematik ist größer, viel größer als der der Dritten Welt. Also wir sind es, unser Lebensprinzip ist nicht lebensfähig, ja? Sind nicht die. Natürlich muss sich das bei denen auch ändern, aber erstmal müssen wir vor der eigenen Tür gehen und sagen, unsere Zivilisation ist nicht lebensfähig, sie ändert das Klima der Erde, zerstört die Ozonschicht, rottet das Lebendige aus, vergiftet die Böden, die Meere und so weiter. Wir sind das, es sind nicht die anderen. Und deshalb muss bei uns die Änderung passieren. Das heißt, wir müssen all diese Dinge bleiben lassen, die wir als falsch erkannt haben. Und wenn wir gerade bei der Energie sind, dann müssen wir eben fragen, ja, gibt es denn dann überhaupt noch einen Ausweg? Ja, und da sieht man sofort, ja, wenn wir mit unserem heutigen Energieumgang in einem Menschenalter die Erde ruinieren, dann heißt das halt, wir müssen in einem Menschenalter unseren Energieverbrauch drastisch reduzieren, nämlich auf ungefähr 20% des heutigen. Da gibt es überhaupt nichts drüber zu diskutieren, das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Erde geht dran kaputt im Laufe eines Menschenalters und das heißt, es muss im Laufe eines Menschenalters auf einen kleinen Bruchteil reduziert werden. Und aus vernünftigen Gründen sage ich mal ein Fünftel. Das heißt, und jetzt sehen wir auch, was wir zu tun haben. Das heißt, die Menschen haben nichts mehr zu tun. Die haben ungeheuer viel zu tun. Die werden die nächsten zwei Generationen damit beschäftigt sein, den Energieverbrauch zu reduzieren. Und nun, das reicht leider noch nicht mal, wenn wir es nämlich schaffen, auf 20% des heutigen Verbrauchs runterzukommen. Ja, wenn man in 50 Jahren auf 20% runterkommen will, dann muss man jedes Jahr um 3% weniger machen. Dann klingt das schon nicht mehr so furchtbar, nicht wahr? Jedes Jahr 3% weniger Energie verbrauchen. Oh, die ersten paar Jahre lang wäre das gar nicht schwierig, wenn wir das wirklich als politisches Ziel formulieren würden und erzwingen würden durch Steuern. Beispiel, welche Steuer müssten wir denn auf die Kilowattstunde Primärenergie tun, um die gesamten Steuereinnahmen abzuschaffen, alle anderen Steuereinnahmen abzuschaffen? Die gesamten Steuereinnahmen in Deutschland von Bund, Ländern und Gemeinden sind eine 3/4 Billion Mark. Im Jahr. Also 750 Milliarden. Wie viel Steuer müssten wir also auf eine Kilowattstunde tun, damit das reinkommt? Dann könnten wir alle anderen Steuern abschaffen. Bloß um mal zu sehen, ob man mit Steuern was machen kann. Weil die bayerische Regierung sagt, man könnte damit nichts machen. Schauen wir die Zahlen an. Sie brauchen bloß zu dividieren. Dann sehen Sie, es müsste auf eine Kilowattstunde Primärenergie 20 Pfennig Steuer gelegt werden. Dann sind alle anderen Steuern überflüssig. Das heißt nicht etwa, jetzt dürfen Sie nicht vergleichen mit Ihrem Strompreis, weil Kilowattstunde Strom im Haushalt ist natürlich, da stecken also 3 Kilowattstunden Primärenergie drin. Ja, also das sind, dann sind es schon 60 Pfennig pro elektrische Kilowattstunde. Aber trotzdem, es ist also eine Zahl, die nicht irgendwie fantastisch erscheint. Das heißt, und die Aufgabe ist, im Verlauf einer Generation oder eines Menschenalters den Energieverbrauch so drastisch zu reduzieren. Und dann, wenn wir das schaffen, dann reicht das immer noch nicht, weil wenn nämlich der Rest der Menschheit, diese 4/5, die jetzt fast nichts haben, wenn die dann auch von unten her sich diesem Wert nähern, sodass alle Menschen auf der Erde ungefähr gleich viel Energie verbrauchen, das ist dann ungefähr 1 Kilowatt pro Person. Also 24 Kilowattstunden pro Tag. Ja? Wenn alle Menschen dieses Niveau haben, dann ist der Weltenergieverbrauch immer noch derselbe wie heute. Weil jetzt haben zwar die 4/5 nichts und wir so viel, aber wenn wir auf ein Fünftel runtergehen und die anderen rauf, und die anderen wären auch noch mal ein bisschen mehr, und dann ist immer noch der Weltenergieverbrauch derselbe. Und das heißt, der darf immer noch nicht durch Kohle, Öl und Gas gewonnen werden, sondern das heißt, wir müssen in derselben Zeit auch noch schaffen, aus der fossilen Energie auszusteigen. Vollständig, praktisch. Es muss alles durch Sonnenenergie gemacht werden. Kleine Reste können Sie natürlich mit Kohle, Öl und Gas machen, aber im Wesentlichen muss das alles mit Sonnenenergie gemacht werden. Mit Kernenergie geht es nicht. Brauchen Sie eine kleine Rechnung anzustellen, fragen, nehmen wir mal an, also es gelingt uns, auf 1/5 des heutigen Verbrauchs runterzukommen. Wie viel Kernenergie bräuchten wir denn da? Wenn die ganze Menschheit also in 60 Jahren dieses Niveau hat, was wir dann haben, wenn wir auf 1/5 runtergekommen sind, die anderen darauf. So, und wir wollen das mit Kernenergie machen. Wie viele neue Kernreaktoren brauchen wir dann? Können Sie sich vielleicht ausrechnen? Es muss dann in Zukunft für die nächsten 60 Jahre jeden Tag ein neues großes Kernkraftwerk in Betrieb gehen. Das ist das sogenannte Energieproblem. Und das muss halt das müssen wir halt bleiben lassen. Denn das geht natürlich nicht. Selbst wenn sich die Menschheit mit einer riesigen Anstrengung das versuchen würde, dann sehen Sie sofort, was passiert. Diese Reaktoren müssten ja dann schnelle Brüter sein. Das geht dann nicht mit konventionellen. Das müssen dann also Wiederaufarbeitungsanlagen, Endlager und so und Transport von all diesen Zeugs hin und her, dann geht die Erde natürlich an der Radioaktivität kaputt. Da brauchen wir also gar nicht drüber zu reden. Kernenergie scheidet vollständig aus als Lösung des Energieproblems. Die einzige wirkliche Lösung des Energieproblems liegt darin, es abzuschaffen, indem man nicht so viel Energie verbraucht und das, was man dann noch braucht nach radikaler Abschaffung, das dann mit der Sonne macht. Und das geht. Das kann man auch, darüber gibt es inzwischen ja schon sehr viel Literatur, das ist physikalisch, technisch kein Problem. Das ist alles nur eine Frage des Wollens, also der politischen Organisation. Und dazu müssen es eben erstmal Mehrheiten verstanden haben. Aber ich bin also der Meinung, diese Dinge sind so leicht zu verstehen, dass wir es schaffen können, im Laufe der nächsten Jahrzehnte Mehrheiten für solche einfachen Ideen zu gewinnen. Und da muss aber natürlich jeder, der spürt, dass was nicht stimmt mit uns, muss dann eben nicht resignieren, sondern muss dann sagen, ah ja, dann lass uns doch mal suchen, wo es besser ginge. Und dann muss jeder was dafür opfern, von seiner Freizeit, von seiner Kraft, auch von seinen intellektuellen Kräften. Das ist ja nicht so leicht, diese Dinge zu verstehen, selbst wenn sie sehr simpel sind im Prinzip. Aber wenn man nun bedenkt, dass man ja gleichzeitig immerfort vom Fernsehen und von allen möglichen Plakaten her oder was behämmert wird, dann neigt man immer wieder dazu, sich zu sagen, ach Gott sei Dank, da sind ja überall diese schlauen Leute, die es besser verstanden haben, brauche ich mich nicht zu kümmern. So ist das nicht. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass die sogenannten Experten haben das Allerwichtigste von der Welt nicht verstanden. Und Sie verstehen es, selbst wenn Sie überhaupt nichts gelernt haben, ein bisschen besser. Und Sie haben eine Chance, mitzuhelfen, dass wir die Welt noch retten. Und jetzt höre ich mal auf. Also wenn Fragen sind, ich bin gerne und bleib gerne noch hier. Aber wahrscheinlich ist ja alles klar jetzt. Ich muss da an sich immer ziemlich Hemmungen überwinden, solche einfachen Dinge zu sagen, weil das wirkt sehr arrogant, wenn man behauptet, dass all die anderen Leute das Wichtigste nicht verstanden haben. Es tut mir auch leid, aber es ist so. Übrigens bin ich natürlich nicht der Einzige, das sind inzwischen also auch schon Tausende, Zigtausende, die das auch verstanden haben. Eins der letzten Kapitel in meinem Buch heißt Die Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalismus. Also da versuche ich noch ein paar Gedanken dazu zu bringen, warum die diese Konkurrenz um Lebensgrundlagen eben nicht zu keinem lebensfähigen System mehr führen kann. Denn wir leben im Grunde in einer Fortsetzung der Sklaverei. Weil wenn einer was hat, und das soll nächstes Jahr mehr sein, dann zeigt sich eben, dass diese Vermehrung des Eigentums am besten natürlich gelingt, wenn man sich die Lebensgrundlagen von anderen Menschen aneignet. Denn dann müssen die alle dafür sorgen, dass das Eigentum der Besitzer mehr wird. Das ist das Prinzip. Es ist ja gar nichts, es ist Selbstverständlichkeit. Man versucht, wenn man was hat, das so anzulegen, dass man Lebensgrundlagen von anderen Menschen hat. Ja, dann müssen die dafür arbeiten, dass es mehr wird. Nur wenn es mehr ist, was mache ich mit diesem Mehrwert? Dann versuche ich mir noch mehr Lebensgrundlagen von anderen Menschen anzueignen. Und deshalb wird natürlich die Unsymmetrie in der Gesellschaft immer größer. Es ist weltweit und in jedem einzelnen Land, können Sie es auch verfolgen, wie das ist, dass also immer weniger Leute immer mehr von den Lebensgrundlagen besitzen. Ja? Das ist auch gar kein Wunder, da ist auch nichts Böses dabei. Das ist voll logisch aus dieser Idee. Das heißt, es muss wirklich an dieser Idee etwas geändert werden. Und das heißt, man muss über die Grundlagen der Wirtschaft neu nachdenken. Dass man nämlich sieht, die Lebensgrundlagen der Menschen, die müssen verfassungsmäßig innerhalb von einzelnen Ländern und innerhalb der ganzen Welt irgendwie so verteilt werden, dass die Menschen nicht um ihre Lebensgrundlagen konkurrieren müssen. Die dürfen weiterhin konkurrieren um alles Mögliche, ob sie schöner sind, ob sie intelligenter sind, schneller ein Quiz lesen können, was lösen können, viele, viele Dinge, ob sie schönere Musik machen können, ob sie bessere Mathematiker sind, lauter solche Dinge können Menschen konkurrieren und sich dabei sehr daran freuen. Also Konkurrenz wird nicht abgeschafft, aber die Konkurrenz um die Lebensgrundlagen muss abgeschafft werden, weil sie führt zur Zerstörung der Lebensgrundlagen. Ja. Und das klingt natürlich dann, ich meine, am liebsten würden dann viele Leute mir sagen, ja, dann geh doch rüber. Und das Dumme ist, das geht nicht mehr. Jetzt steht die ganze Welt vor demselben Problem und deshalb haben wir auch eine Chance, dass wieder darüber geredet wird. Es kommt dann immer dieser Einwand, aber wir haben doch gerade gesehen, dass das andere System nicht lebensfähig ist. Deshalb ist es doch untergegangen. Dann kann ich immer nur sagen, ja, ach, glaubst du allen Ernstes, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt? Dann denk doch mal an die 24 Punkte. Ne? Also das ist einfach, da sehen wir, was da für ein komischer Gedanke dahinter steckt, dass der Untergang des Sozialismus etwas über die Lebensfähigkeit des Kapitalismus aussagen würde. Das ist natürlich Unsinn, überhaupt nicht. Der Untergang des Sozialismus sagt nur aus, dass der nicht lebensfähig war. Das war klar. Das hätte man lange vorhersagen können, denn dort ist ja noch ein fundamentaleres Prinzip verletzt worden, in dem eben man gesagt hat, wir brauchen doch nicht, da müssen doch nicht so viele Leute auf den Markt gehen und mitentscheiden, was geschehen soll. Das reicht doch, wenn wir ein paar Experten haben, eine Clique von wohlmeinenden Anführern, die das Wohl der Massen organisieren. Dann wird doch alles gut. Das war die Idee des Sozialismus. Das war ja auch keine böse Idee. Die war ja, man muss sich vorstellen, wann diese Idee entstand. Die ist entstanden, als die kleinen Kinder in den Bergwerken rumkriechen mussten, um nicht zu verhungern. Da ist diese Idee entstanden. Und das waren ja lauter wohlmeinende Leute, aber das musste entarten in Gewalt und Untergang und ist natürlich untergegangen. Also brauchen wir nicht mehr von zu reden. Aber daraus folgt doch nicht, dass unser System lebensfähig ist. Denn wir sehen ja die Nicht-Lebensfähigkeit, sehen wir ja an allen Ecken und Enden, an den Symptomen. Und also die Organisation der Wirtschaft, dann natürlich auch die Organisation der Arbeit. Also wozu sind Menschen überhaupt da? Was sollen Menschen überhaupt tun? Was heißt das eigentlich, dass man nichts zu tun hat, wenn da nicht ein Arbeitgeber ist, der ein Profitinteresse dran hat, dass ich etwas für ihn tue. Sonst gibt er mir keine Arbeit. Da ist etwas Falsches. Es müsste für jeden Menschen sehr wohl etwas zu tun geben, in einem gewissen Rahmen, ohne dass er gezwungen ist, dadurch mit die Welt zu zerstören. Und genau das haben wir jetzt nicht. Und daher rührt ja auch diese ungeheure Resignation bei den jungen Menschen. Die sehen, dass irgendwie alles falsch ist und welchen Job sie sich auch vorstellen können. Also fast alle, mal abgesehen von ein paar, vielleicht noch Lehrer und Pfarrer, mit Arzt zu einem gewissen Grade, da kann man noch das Gefühl haben, man tut was Sinnvolles. Aber bei fast allen anderen Berufen, wenn man mal ein bisschen der Sache nachgeht und fragt, was tut denn eigentlich das Produkt, was ich zu produzieren oder zu verkaufen helfe, dann stößt man doch sehr, sehr schnell an die Stelle, dass man sagen müsste, eigentlich müsste ich das bleiben lassen. Das ist schädlich. Es trägt bei zum Energieverbrauch, es trägt bei zur Zerstörung von Natur, zum Abbau der Ozonschicht und was weiß ich alles. Ja. Also fast alles, was Menschen heute machen, ist schädlich. Aber es wird gefeiert, weil es mit Geld bezahlt wird und dadurch das Produkt sozial produziert.
Naja, aber jetzt habe ich schon wieder angefangen, also jetzt höre ich wirklich. Und wenn jemand noch eine Frage hat, bitte.
Es gibt doch zwei vorstellbare Möglichkeiten. Das, einerseits die Lebensgrundlagen werden erhalten, auf der anderen Seite, wir schaffen es nicht und der Mensch wird ausgerottet. Dann würde doch Ihre Theorie wieder greifen. Die Menschheit nur als eine relativ kurze Möglichkeit, die ausprobiert worden ist.
Ja, das ist richtig, so wäre das dann. Aber wollen Sie das?
Nein, es geht ja gar nicht um das, was ich
möchte. Vielleicht doch.
Es geht wirklich um das, was passiert.
Nein. Nein. Sehen Sie, jetzt sind wir am entscheidenden Irrtum. Das Wollen ist genau die Stelle, an der dieses Tasten stattfindet, was wahrscheinlich höher führt. Ja? Die Evolution passiert nicht irgendwo, die passiert in uns. Wir sind die Evolution. Ja? Also Ihr Wollen ist genau die Stelle, an der gesucht wird nach besseren Möglichkeiten und nach Möglichkeiten, die sich bewähren können. Wir sind in diesem Prozess. Wir müssen bloß mal kapieren, wir sind es. Ja?
Das ist doch nicht so. Und das hat übrigens auch die Bibel gut verstanden, wenn Sie es mal genau anschauen. Was ist denn, an welchem Tag sind wir denn eigentlich? Vielleicht erinnert sich einer oder andere, wie der Herr Winnacker, der Chef vom Max-Planck-Institut für Biochemie damals, also einer der führenden deutschen Gentechniker oder Genwissenschaftler, der sagte mal ganz begeistert, also wir sind jetzt am achten Tag der Schöpfung. Das sagt er heute nicht mehr. Es ist ihm peinlich, dass er das gesagt hat, weil er kapiert hat, dass da ein Problem ist. Aber also die ersten 5 Tage haben wir gesehen, das war dieses Kneten. Ne? Am 6. Tag auch noch, da wird also der Mensch geknetet. Und dann ist also der Mensch da und der Teufel da und so. Aber an welchem Tag sind wir eigentlich? Wenn wir die Bibel anschauen, ja, offenbar sind wir doch immer noch am 7. Tag. Ne? Und was geschieht da? Da muss man mal nachlesen. Was geschieht eigentlich am 7. Tag? Was soll denn der Mensch eigentlich am 7. Tage machen? Also Gott ruht aus. Ja, aber warum kann Gott ausruhen? Weil der Mensch jetzt weitermacht. Die Schöpfung, also Gott, die Schöpfung geht weiter. Im Menschen. Ne? Aber was steht da in der Bibel? Was soll denn der Mensch am 7. Tage machen? Gott loben. So, was ist denn das? Was ist das eigentlich? Ich meine, das ist ja doch nur ein Wort für das, was eben jeder versteht, was das eigentlich Menschliche ist. Nämlich das zu tun, was der Mensch tun kann, ohne die Welt zu ruinieren und andere Menschen zu ruinieren. Das dafür ist das Wort Gottloben doch nur ein Versuch, das auszudrücken. Nämlich, was ist denn das? Das ist das zu tun, was der Mensch kann, das sind seine seelischen und geistigen Fähigkeiten. Das heißt sich freuen, ne? Das heißt glücklich sein und lieben. Das ist das. Und das ist das, was der Mensch kann, wenn seine Lebensgrundlagen gesichert sind. Und wenn er nicht konkurrieren muss darum, dass er überhaupt überleben kann. Und dass er seine Kinder vielleicht noch gerade großziehen kann. Ja? Wenn er darüber nicht mehr konkurrieren muss, dann tut er genau das, was er am 7. Tage soll. Ja? Und kann. Was anderes kann er eben auch nicht. Weil mit allem anderen, wenn er was anderes versucht, dann tut er das, wofür er nicht geeignet ist. Dafür ist er nicht bewährt. Bewährt hat er sich für das, für seine seelisch-geistigen Fähigkeiten, nicht für die Veränderung des genetischen Codes und für die Freisetzung von Kernenergie und was weiß ich alles noch, was ihm einfallen könnte. Na, das sind eben diese teuflischen Einfälle da. Ja? Und, also im Grunde... Weil eben diese Einsichten, wenn man versucht, sie sozusagen ein bisschen zu verfolgen, weil sie dann so nah herankommen an die ganz traditionellen Einsichten. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass es auch gelingt, sie in der Gesellschaft zu verbreiten. Übrigens, was heißt denn? Also wir müssen sozusagen über Ethik neu nachdenken. Also Ethik heißt ja, es ist sozusagen die Frage, was sollen wir tun? Und wenn Sie nachschauen, was das Wort Ethik eigentlich heißt, was ist das? Ein Humanist dabei. Was heißt Ethos? Das griechische Wort für Gewohnheit. Das steckt ja auch. Also die Sprache enthält immer schon die richtigen Ideen. Warum ist denn Ethos Gewohnheit? Ja, weil es keine andere Möglichkeit gibt, zu sagen, was gut und was schlecht ist, als durch die Bewährung. Das ist die Gewohnheit. Und das heißt, wenn wir jetzt also in der jetzigen Situation, in der Instabilität dann fragen, ja, was können wir denn aber machen, ohne die Erde kaputt zu machen? Dann müssen wir bei ganz vielen Dingen zurückschauen und sagen, ja, was hat sich denn mal bewährt? Na, zum Beispiel die biologische Landwirtschaft, die hat sich bewährt. Und jetzt, das hat ja inzwischen sogar die amerikanische Akademie der Wissenschaften eingesehen, dass man mit biologischer Landwirtschaft sogar die ganze noch gewachsene Menschheit ernähren könnte, ohne dass man jedes Jahr so und so viele Millionen Tonnen neuer Chemikalien und Genprodukte freisetzen müsste. Ja? Also, die hat sich nämlich bewährt. Oder schauen Sie, die Diskussion in der Chemie geht sogar schon los. Also vor 10 Jahren noch, wenn ich das gesagt habe, dass wir am besten doch versuchen sollten nur Chemikalien zu benutzen, die sich in der Biosphäre bewährt haben. Da wurde ich doch einfach ausgelacht. Galt halt einfach als Spinner. Ja, jetzt fallen solche Worte in den Chefetagen der chemischen Industrie. Es wird dort ernstlich überlegt, wirklich eben, ob das nicht das einzig wirklich brauchbare Leitkriterium für eine chemische Industrie sein kann. Dass man sagt, ja, wir müssen eigentlich doch die Bewährung
irgendwie prüfen, nun nicht unbedingt durch die ganze Biosphäre, aber wenigstens über längere Zeiträume. Inzwischen gibt es auch schon eine Firma, die zum Beispiel grundsätzlich das so macht und die das sogar in ihrer Werbung auch schreibt und genau mit solchen Wörtern, dass sie eben sagt, wir benutzen nur chemische Verbindungen, die sich in der Biosphäre über Millionen von Jahren bewährt haben, wo wir wissen, die hat es schon immer gegeben, die waren schon immer in Kontakt mit Lebendigen und siehe da, das Leben ist nicht dran eingegangen und die Atmosphäre ist nicht dran eingegangen. Also das ist zum Beispiel die Firma Auro, die man auch bis vor kurzer Zeit belächelt hat. Das ist halt so eine von diesen grünen Spinnerfirmen, die verkauft also Farben und Lacke und Imprägnierungsmittel und sowas, das ist glaube ich in Braunschweig. Diese Firma hat einen enormen Marktzuwachs, ja? Weil sie, die hat es kapiert. Da sind zwei, drei Leute, die es kapiert haben und siehe da, weil es mehr Bürger passieren, hat sie auch einen Markterfolg. Und deshalb kommen jetzt solche Gedanken in die chemische Industrie hinein und man redet also ernsthaft, sogar also bei Höchst und Bayer und so, davon, ob man nicht die Chlorchemie drastisch reduzieren und schließlich ganz abschaffen muss. Vor wenigen Jahren galt man als vollständiger Idiot, wenn man sowas gesagt hat. Also deshalb, das sage ich nur, damit Sie nicht hoffnungslos werden.
Aber die Prozesse dauern offenbar doch sehr lang. Also wenn man eigentlich vielleicht ein Menschenleben hat oder eine Generation, um das noch zu retten, was eigentlich zu retten wäre.
Ja.
Und andererseits, ja, vielleicht schon seit 5 oder 10 oder noch mehr Jahren ahnt oder weiß, dass eigentlich sowas passieren müsste.
Ja, Mann, wir ist Mann. Ne? Das sind Einzelne und es werden halt immer mehr. Andere, ne?
Ja, also das ist ja.
Aber dieses Wachstum ist nicht klein.
Ja, aber wenn man dann guckt, was jetzt zum Beispiel gerade auf der politischen Ebene tatsächlich passiert konkret, und dass da offenbar doch eine ganz schöne Trägheit auch da ist.
Ja, natürlich. Ja, diese Trägheit ist ja auch unvermeidlich. Ja?
Auch im Wahlverhalten, meine ich jetzt.
Ja, wir werden das auch nicht. Wir werden das auch nicht schaffen, ohne dass noch größere Katastrophen eintreten. Dabei bin ich auch. Weil tatsächlich eben der Mensch ist ja so gemacht, dass er der Gewohnheit folgt. Und unsere heutige Gewohnheit ist eben die Abschaffung alles Gewohnten. Die immer schnellere Abschaffung alles Gewohnten, außer den paar ganz falschen Dingen, die wir tun. Ne? Die behalten wir bei. Aber sonst schaffen wir alles Gewohnte ab, so schnell wie möglich. Und das ist halt unsere Ethik. Das ist die immer schnellere Innovation. Und davon kommen wir trotzdem, glaube ich, runter, dadurch, dass eben die Symptome immer deutlicher werden. Natürlich ist dann die Gefahr, wenn Katastrophen eintreten, dass dann die Bevölkerung in Panik gerät und irgendwelchen noch falscheren Ideen nachläuft. Das kann ich ja nicht ausschließen. Aber die Frage, ob wir Pessimisten oder Optimisten sein sollen, ist eine völlig falsche Frage.
Ne?
Ja, nee, aber die liegt immer sehr nah, dass man sagt, ja, haben wir denn noch genug Zeit, wenn wir uns das so anschauen, wie jetzt zum Beispiel, welche Diskussion jetzt vor den Wahlen stattfindet. Über die eigentlichen Probleme in Deutschland oder in der Menschheit wird überhaupt nicht gesprochen. Das interessiert keinen, es weiß auch gar keiner. Ja? Ne? Und das könnte einen sehr pessimistisch machen. Aber doch nur, wenn man diesem Missverständnis anhängt, dass die Mehrheit recht hätte. Das ist ja dieses ganz, ganz tiefe Missverständnis der Demokratie, dass man sagt, die Mehrheit hat halt recht. Das ist Unsinn. Die Mehrheit hat fast immer Unrecht. Und vor allem in einer Instabilität dieser Art hat natürlich die Mehrheit garantiert Unrecht. Und es kann die Rettung nur darin bestehen, dass eben einzelne Keimzellen entstehen, aus denen heraus die Einsicht verbreitet wird, dass das alles falsch ist, was die Mehrheit jetzt will. Damit ist überhaupt nichts gesagt über die geistigen Fähigkeiten oder die moralischen Qualitäten der Anführer.
Aber schon so, dass das dann zu einer neuen Mehrheit.
Ja, natürlich muss es zu einer Mehrheit führen. Ja, wie soll es denn sonst passieren? Ja, die Mehrheit hat auch Hitler gewollt. Und die Mehrheit konnte Hitler nur dadurch loswerden, dass eben 50 Millionen Menschen umgebracht wurden. Und so ähnlich wird es diesmal auch sein, dass die Mehrheit ihre falschen Ideen nur dadurch los wird, dass ganz, ganz schlimme Dinge geschehen. Ja. Natürlich geschehen schon ganz schlimme Dinge, die Menschen merken es nur nicht. Das Aussterben von einer oder 10 lebendigen Arten
in jeder Stunde ist eine ganz furchtbare Sache. Ja? Das ist vollkommen richtig, wenn manche Leute sagen, das ist ein, so, als würden wir dauernd Auschwitz haben. Und wir können auch sagen, dass wenn Menschen davon einfach die Augen abwenden und sagen, ach, das ist alles nicht so schlimm. Das ist auch genauso schlimm wie die sogenannte Auschwitz-Lüge. Ja? Und deshalb dürfen Sie ruhig auch, wenn Parteipolitiker auftreten und sagen, das ist alles nicht so schlimm und das kriegen wir in den Griff, dann dürfen Sie die ruhig auch ganz, ganz böse angreifen. Sie dürfen die auch beleidigen, weil sonst schaffen wir es nämlich nicht, bessere Ideen in die Köpfe zu kriegen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass all diese Menschen, selbst die Leute, die die Auschwitz-Lüge verbreiten, die sind ja in einem gewissen Sinne auch nicht böse, die sind auch nur dumm. Ja? Die meisten Menschen sind dumm. Und wir müssen ihnen, was heißt wir? Ich meine, der Prozess der geistigen Entwicklung der Menschheit liegt natürlich immer nur darin, dass einzelne Menschen bessere Ideen haben. Und wie kommt das? Ja, was passiert da? Ja, die sind halt voll von diesem ganzen Erbe in der Biologie und voll von all diesen Gedanken, die in sie reingekommen sind, von anderen Menschen durch die Sprache und aus all dem, was sie gelesen haben, aus all dem, was sie später selber gedacht haben. Ja, das ist jetzt alles da drin und das zappelt herum und sucht nach Möglichkeiten. Und wenn dabei bessere Gestalten gefunden werden, dann schleifen die sich ein und werden auf einmal immer durchlaufen. Und dann bin ich auf einmal voll von so einer fixen Idee und schreibe 20 Jahre lang immerfort darüber. Und ob das nun eine fixe Idee in dem psychologischen Sinne ist oder ob vielleicht es eine Idee ist, die auch in andere Köpfe reinkommen kann, das erweist sich dann, wenn wir hier drüber reden oder wenn jemand mein Buch liest, wozu natürlich auch gehört, dass es jemand kauft und das ist ja auch sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem, ich meine, dieser Prozess läuft halt. Nicht wahr? Und es werden dabei kommen neue Ideen in Umlauf und es gibt meiner Meinung nach sehr wohl, weil die Ideen eben doch letztlich sehr einfach sind, gibt es die große Chance, dass sie ergriffen werden und dass wir drauf kommen. Und ob dann die Zeit ausreicht oder nicht, das werden wir sehen. Wir müssen es halt probieren. Und wir sind einfach in diesem Prozess drin. Das Wort Verantwortung, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also, meistens, ich habe in meinem letzten Buch, glaube ich, gesagt, wenn irgendwo das Wort Verantwortung auftaucht, dann können Sie sicher sein, dass jemand gerade dabei ist, sich ihr zu entziehen. Und da ist das ja auch. Aber trotzdem gebrauche ich jetzt das Wort.
Dürfte ich zwischenfragen, ja. Welche Rolle hat in dem Zusammenhang Ihrer Meinung nach die Kirche oder die Kirchen zu spielen? Sie haben jetzt nur immer die Politiker angesprochen. Der Politiker, die Dummheit der Politiker.
Ja, die Kirchen spielen, die Kirchen sind einfach auch vorhandene Gestalten in unserer Kultur, die eine große Macht über Ideen von Menschen haben. Nicht mal so sehr dadurch, dass noch viele Menschen das genau glauben, was da in den Glaubenssätzen steht. Das glauben ja inzwischen sehr wenige. Das muss man sich ja sogar beim Papst fragen, ob er das glaubt. Aber trotzdem haben ja diese Gestalten noch eine große Macht über Menschen. Ich meine, wenn ich in eine Kirche gehe und singe alte Choräle, dann hat das einen wesentlichen Einfluss auf mich. Ja? Oder wenn ich beim Kirchentag einen Vortrag halte, und sehe diese Gesichter von den jungen Leuten, die mich da anschauen, dann bewegt mich das ganz, ganz wichtig. Also das ist für mich, das spielt sogar bei mir eine große Rolle. Ne? Also insofern, jetzt zu fragen, welche Rolle soll die Kirche spielen, ist eine falsche Frage. Wenn jemand in einer Kirche ist, geht in die Kirche, nimmt am kirchlichen Leben teil, dann wird er mit dem, was in ihm passiert, auch die Kirche beeinflussen. Nicht? Dass er sich dann furchtbar ärgern wird, dass so wenig passiert in der Kirche. Das ist natürlich genauso, wie ich mich ärgere, was in Bonn passiert. Aber daraus jetzt den Schluss zu ziehen, ich muss deshalb aus der Kirche austreten, das wäre Unsinn. Ich meine, ich hatte neulich, war ich eingeladen von katholischen Studenten, so diese Einser-Studenten, die werden vom Cusanus-Werk gefördert und haben da solche Leistungsstipendien. Und für die habe ich also Vorträge gehalten über Physik und aber auch über solche Dinge. Und da habe ich das also doch ziemlich überrascht wahrgenommen, dass gerade die ganzen begabten Katholiken also mit ihrer Kirchenführung überhaupt nichts anfangen können. Die schämen sich sozusagen ihres Papstes. Das ist eine absurde Vorstellung, aber so ist es inzwischen. Ja? Und auch die Pfarrer. Und dann überlegen sie, ob sie nicht aus der Kirche austreten sollen. Und da habe ich Heide ihnen gesagt, Sie sollen nicht aus der Kirche austreten. Nämlich, das kommt mir so vor, als würde ich sagen, also diese Regierung Kohl, die macht lauter Unsinn, die hat nicht verstanden, worum es geht, ich trete jetzt aus Deutschland aus. Das ist doch Quatsch. Ich werde halt versuchen, hier zu arbeiten, dass wir eine bessere Regierung kriegen. Und das kann man in der Kirche auch tun. Und selbstverständlich wird es auch... Was ist denn Kirche? Kirche ist halt hat ihre Traditionen, so sind halt... ist das Nachdenken über die wesentlichen Fragen organisiert worden. So hat sich das organisiert. Das ist auch ein Selbstorganisationsprozess. Dass der missbraucht worden ist zur Machtgewinnung und zur Zerstörung, alles klar. Aber trotzdem ist ja diese Struktur da und die Frage ist, kann sie nicht auch mithelfen, dass es besser wird? Und ich glaube, ja. Also nach meiner Erfahrung, ich halte oft Vorträge vor Kirchengemeinden. Die Fragen, die laden mich ein. Ja, warum denn? Ja, warum laden mich Vorstände von Versicherungsgesellschaften ein? Ja, die Leute wollen wissen, was das ist, was es auf sich hat mit der Schöpfung. Das müssen Ihnen heutzutage die Astrophysiker erzählen. Also jedenfalls würde ich sagen, natürlich, Sie wissen genau, welche Rolle die Kirche spielen sollte. Und wenn Sie in der Kirche sind, bemühen Sie sich mit drum, dass Sie ein bisschen mehr davon tun. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Dasselbe gilt für alle Parteien. Nicht wahr? In allen Parteien ist ja auch der gute Wille da, es besser zu machen. Ich meine, natürlich gibt es in Parteien auch manchmal diese Vorstellung, dass man schon deshalb die Wahrheit hätte, weil man in dieser Partei ist. Aber im Grunde weiß auch jeder, dass das nicht stimmt. Ne? So ist es ja nicht. Auch die Parteien sind ja nur Organisationsformen und die sind als solche heute natürlich ganz schlecht, was man ja am Ergebnis sieht, aber weil sie vorhandene Formen sind, müssen sie als Ausgangsbasis dienen für das, was danach kommen kann. Also ich bin immer noch in der SPD zum Beispiel, obwohl ich mich schwarz ärgere über das, was da geschieht. Und trotzdem hat das also auch vor 20 Jahren schon, habe ich auch manchmal Momente gehabt, wo ich gesagt habe, gut, dass ich drin bin. Wenn ich nämlich einen Brief an den Forschungsminister oder so jemanden geschrieben habe, dann wurde der nicht gleich weggeschmissen, sondern er wurde gelesen und ich kriegte sogar eine Antwort drauf. Und das heißt, es hat also durchaus seinen Sinn, die bestehenden Organisationen zu benutzen, aber da ist eben der eine in der und der andere in der und dass man also arbeiten an diesen wesentlichen Dingen kann man überall. Da gibt es ganz, ganz wenige Grenzen. Also gut, zu den Republikanern würde ich gerade nicht raten und es sind auch noch ein paar andere Dinge, wo ich nicht zu raten würde, aber das ist fast alle bestehenden Organisationen lassen sich benutzen, ja, um bessere Ideen in die Gesellschaft zu bringen. Ja. Gut, also jetzt sind wir fertig. Aber wenn noch jemand eine Frage hat, könnt ihr auch privat nochmal, ich bleibe nochmal.